Es ist nur gerade 3 Tage her, dass wir da waren, oder gut 2 Tage, und wir uns Gedanken gemacht haben und das Kreuz im Mittelpunkt gestanden ist. Ich habe dann ein bisschen provozierend gesagt, ich weiß nicht, ob ihr mal im Stream gewesen seid, oder sonst tue ich es nochmal kurz wiederholen, oder ob ihr da gewesen seid. Ich habe gesagt, braucht die Kirche überhaupt das Kreuz? Oder warum haben wir überhaupt das Kreuz als Symbol? Das wäre den ersten Christen nie in den Sinn gekommen, das Kreuz zu wählen als Symbol. Wenn er legt schon ein Marterinstrument am Hals an. Gell, du würdest ja auch nicht den Galgen an den Hals hängen. Aber mit dem Kreuz machen wir es. Die Christen hatten das nicht gewählt. Ihr Symbol war der Fisch, weil das heisst, Jesus Christus, Gottes Sohn, der Retter. Erst im 4. Jahrhundert unter dem Kaiser Konstantin ist das Kreuz als Symbol entstanden für die Christen. Und trotzdem, wir können das Kreuz nicht wegdenken. Aber ich habe euch gesagt, ich will euch an den Ostern verraten, was denn mein Favorit wäre als Symbol. Ich hätte eigentlich da vorne lieber ein offenes Grab oder einen offenen Sarg. Vielleicht für uns. Lieber ein offenes Grab, weil das zeigt eigentlich, das Kreuz weist uns ein bisschen zurück eben auf die Sünde, die da, oder die Schuld, die ist. Und das Grab, das offene Grab, zeigt eben das Neue. Das fände ich ganz cool. Und ich habe damals, vor 15 Jahren in der Kirche, die wir heute renoviert haben, gesagt, könnten wir das nicht irgendwie da vorne mit einem Stein an der Stirnwand der Kirche darstellen. Aber man hat sich am Schluss wieder für das Kreuz entschieden. Ist auch gut. Weil das Kreuz allein hilft uns nicht, sondern wir müssen die Botschaft verstehen. Und ich sage heute einen anderen Text wieder am Karfreitag, der ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang. Und den lesen wir im Hebräerbrief. Und dort heisst es, so können wir jetzt oder so kannst du jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Kurz der Gedanke, der dahinter ist. Das Volk Israel, der Tempel. Und im Tempel hat es das sogenannte Allerheiligste gegeben. Und das Allerheiligste, in dem Allerheiligsten, ist der Bundeslade gestanden. Und die Bundeslade war das Bild für das Volk Israel, das Volk von Gott, für die Präsenz von Gott in dieser Welt. Für sie war es, da lebt Gott unter uns. Aber er ist für uns nicht zugänglich. Denn das war abgedrängt mit einem ganz schweren Vorhang. Man sagt, der Tempel war schon gross, etwa 18 Meter hoch. Etwa 10 cm dicker Vorhang, also mit verschiedenen Stoffschichten. Und mir sagt, dass nur mit 2 Rossen wir den auf die Seite machen können, damit einmal im Jahr der hohe Priester mit der Schuld der Menschen in das Allerheiligste hätte können. Und Legenden sagen auch davon, man hätte den Priester an ein Seil angebunden, dass wenn ihm etwas passieren würde, wenn er dort drin ist, also er hat einen Herzinfarkt oder so, da hat es damals glaube ich, auch schon gegeben, dass man ihn wieder rausziehen könnte. Weil man hätte ja selber nicht her dürfen. In die Gegenwart von Gott. Darum, jetzt merken wir das Kreuz und das Geschehen am Kreuz. Jawohl, das hat uns den Zugang zu Gott wieder gegeben. Er, Jesus, als er am Kreuz gestorben ist, heisst es, und das ist jetzt ganz wichtig zu wissen, und er gesagt hat, ihr kennt vielleicht das Wort am Kreuz, und er sagt, es ist vollbracht. In dem Moment ist der schwere Vorhang von oben nach unten verrissen. Und das war das Zeichen für das Volk Israel, für die Menschen, die sagen, jetzt ist der Zugang zu Gott wieder offen. Durch den Tod sind wir jetzt von Jesus Christus. Ist die Möglichkeit geschaffen, die Voraussetzungen geschaffen, dass wir wieder Zugang haben zu Gott. Es ist wieder möglich. Karfreitag und Ostern eröffnet uns Perspektiven und setzt Voraussetzungen für unseren Glauben. Der Apostel Paulus hat das auch immer wieder versucht, den Menschen zu erklären und hat gesagt, Karfreitag und Ostern ist, ihr seid mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden. Und er schreibt da drin im Römerbrief Folgendes. Das ist wie eine theologische Zusammenfassung, oder Theologen würden sagen, das ist jetzt Dogmatik, zum Verstehen, was ist da wirklich passiert. Das heisst, wir wissen, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, sind wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben die Macht verliert. Und nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Nochmal. Das erste Werk, das Jesus am Kreuz vollbracht hat, am Karfreitag, ist, er hat uns unsere Schuld vergeben. Und das ist jetzt nicht damit gemeint, und ich wiederhole das nochmal, das ist nicht mein moralisches Vergehen. Wir müssen nicht in erster Linie moralisch verstehen, was wir alles falsch machen könnten. Sondern es heisst, Gott tut die Verbindung, die gehabt war, zwischen uns und Gott, stellt er wieder her. Wie im Hebräerbrief, den ich vom Anfang gelesen habe, mit dem Vorhang, der aufgeht, ins Allerheiligste, beschreibt er es jetzt hier nochmal und sagt, jawohl, euch ist die Sünde vergeben, beseitigt. Und vergeben heisst eigentlich, ich denke nicht mehr daran, ich gehe daran vorbei. Es hat keine Bedeutung mehr. Es ist wieder gut zwischen uns. Vergebung heisst eigentlich, Gott, zwischen uns stimmt es jetzt. Und das bedeutet nachher auch Vergebung, wenn du mit jemandem etwas hast und spreche dann am Vergebung zu, dann kann man sagen, es ist wieder gut zwischen uns. Wir wissen zwar noch, was passiert ist, aber jetzt halten wir es einander nicht mehr vor. Gott ist ja nicht vergesslich, aber er hält es dir nicht mehr vor. Es ist gut zwischen uns. Das ist passiert am Kreuz, es ist gut. Das Zweite, was am Kreuz passiert ist, heisst es an dieser Stelle hier, die Sünde hat ihre Wirkung verloren. Weil die Sünde, die Trennung von Gott, sind wir auf uns selber geworfen und jetzt machen wir doch ein paar Sachen, die unser Leben nicht gerade unbedingt, unserem Leben nicht unbedingt zum Guten dient. Und die Veranlagung, sage ich jetzt einmal, zum Sündigen aus der Sünde, aus dieser Trennung aus von Gott, Falsches zu machen, was Gott nicht gefällt, sagt uns der Paulus, das ist unwirksam gemacht. Das ist nicht möglich. Das ist tot. Die Sünde ist tot. Gellet? Und was tot ist, hat nichts mehr zu sagen. Das wissen wir. Ein Toter redet nicht mehr. Ein Toter kann nicht mehr bestimmen. Und genau das sagt uns der Paulus, sagt, du bist der Sünde tot. Die kann nicht mehr und darf nicht mehr reden. Gell, die zwei sind, wie es in deinem Leben ist, aber es wäre so schön, wenn ich den Schalter drehen könnte. Aber was da uns der Paulus sagen will, ist, die Sünde hat den Anspruch verloren, dass sie ständig reinschwätzen darf in deinem Leben, was dein Leben zerstört, was tötet. Kennst du so Sachen in deinem Leben, die töteln, die zerstören, die irgendwie destruktiv ist, die kaputt macht? Kennst du das? Und heute, an dem Tag der Auferstehung, sagt Jesus, das hat kein Anrecht mehr in deinem Leben. Du bist der Sünde gestorben. Sie darf nicht mehr regieren. Du bist nicht mehr gezwungen, ihr Raum zu geben, damit sie ihr Unwesen treiben kann. Karfreitag. Sterben von Jesus klärt die Vergangenheit. Das, was war. Was nicht gut war, nämlich unsere kaputte Verbindung mit Gott, wird wiederhergestellt. Und unter der Herrschaft der Sünde leben, das wird auch geklärt. Das heisst, Karfreitag ermöglicht uns, einen Neustart weiterzugehen, ohne Altlasten. Ohne Altlasten. Und das Dritte, wo uns Karfreitag und Ostern sagt, und jetzt sind wir bei Ostern, oder bei am Tag der Auferstehung, das Werk von Jesus, er ist auferstanden von den Toten. Und wenn wir die Geschichte lesen von der Auferstehung, merken wir, er ist auferstanden in einem neuen Leib, nicht mehr der gleiche. Neu. Und jetzt sagt der Apostel Paulus in dem Text, den wir hier vor uns haben, genauso wie ihr mit ihm gestorben und begraben sind, sind ihr jetzt auch mit ihm auferstanden. Das heisst, jetzt steht euch ein neues Leben bevor. Super, ein neues Leben steht bevor. Jesus ist auferstanden und ihr seid mit ihm auferstanden. Und jetzt heisst es, da in Römer 6, zuerst 2. Korinther 5, 21, zuerst muss ich jeden Text lesen. Da heißt, denn Christus, der ohne jede Sünde war, hat unsere Schuld, hat seine Schuld auf sich genommen oder, und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Und dann die nächste ist jetzt eben die Stelle. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit wir mit unserem Leben, damit dieses Leben die Macht verliert. Und jetzt kommen wir hierher. Und genauso, jetzt merkt ihr die Verbindung, und genauso wie die Sünde Macht verloren hat, genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Damit wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Und nochmal eine Stelle. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Aus der Perspektive von Gott, was sagt er von dir? Bist du aus der Perspektive von Gott noch ein Sünder? Nein. Wenn du an Gott glaubst, bist du kein Sünder. Du kannst noch sündigen, aber du bist keiner. Du bist nämlich nicht mehr getrennt von Gott. Aus der Perspektive von Gott bist du nicht mehr tot, sondern lebendig. Sagt uns doch die Stelle. Das heisst, unser Leben steht plötzlich unter einem neuen Vorzeichen. Vorhin war es Minus. Und jetzt steht es unter dem Vorzeichen von Plus. Es gibt Kirchen, die machen so ein Kreuzzeichen. Manchmal macht man das auch bei sich selber. Eigentlich will man damit sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Aber das Zeichen heisst auch, wir stehen unter einem positiven Vorzeichen. Also da ist positiv wirklich positiv, oder? Gell? Sonst ist man ja, wenn man positiv ist, eigentlich negativ. Das ist ja ein bisschen komisch heute. Aber wenn man positiv ist, ist man positiv. Positiv. Unter dem Vorzeichen stehen wir. Vom Kreuz sind wir positiv. Unser Leben steht unter dem Zeichen. Mit anderen Worten, wir haben eine Zukunft und die Zukunft hat jetzt eine andere Voraussetzung. Nämlich von dem Leben, das Gott macht. Jetzt fragst du vielleicht, ja, wie passiert denn das? Wie komme ich denn Anrecht über von dem Neuen? Also von dem mit Christus gestorben und mit dem auferstanden. Und da ist die Bibel eigentlich wie eindeutig und sie sagt, bei deiner Hinwendung, sprich bei deinem, kommst du Anteil über an dem. Man könnte so sagen, du sagst Ja zu dem gesamten Rettungspaket von Gott. Und das gesamte Rettungspaket von Gott heisst, mit Christus gestorben und auferstanden. Ich stelle immer wieder fest, auch in den Gesprächen, wir bleiben oft am Kreuz stehen. Wir gehen zum Kreuz, laden unsere Schuld ab, gehen vom Kreuz weg, gehen wieder zum Kreuz. Aber eigentlich sollten wir weg vom Kreuz, hinter das Kreuz, oder? Wir lassen das hinter uns, weil etwas Neues anfängt. Wir wissen, das Kreuz klärt meine Vergangenheit. Aber die Auferstehung ermöglicht dir eine neue Zukunft. In 2. Korinther 5, 17 heisst es, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das heisst, ja sage zu dem Jesus, der gekreuzigt und auferstanden ist. Zu dem Rettungspaket, sage ich jetzt. Das heisst, ich sage Ja zu dem, dass er sich in meinem Leben ausbreiten darf. Das neue Leben soll sich ausbreiten. Kreise ziehen, wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Ich weiss, dass der eine und andere vielleicht jetzt sagt, ja, das wäre schön, um wahr zu sein. Aber ich finde es fast ein bisschen eine Behauptung. Ich habe ein neues Leben, ich stehe unter neuen Vorzeichen. Wenn ich in mein Leben hineinschaue, ist das unglaublich. Es widerspricht meinen Erfahrungen, die ich mache und so weiter. Der Paulus weiss das auch, wo das schreibt. Aber er sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes. Jawohl, ich weiß, ich kann mit dem Fleischmocken da kann ich noch sündigen, das kann ich. Sachen machen, die Gott nicht gefallen. Aber ich kann mich auch fürs andere entscheiden. Das ist Freiheit. Und diese Freiheit wird uns ermöglichen durch die Verstehung von Jesus, der sagt, ich habe das neue Leben in dich hineingepflanzt. Du bist jetzt ein neuer Mensch. Im 2. Korinther 5, 17, der oberen Stelle, die wir hier sehen, heisst, du bist eine neue Schöpfung. Nicht mehr die alte, sondern die neue Schöpfung bist du. Die neue. Ich gehe nochmal zurück auf diese Verse. Weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr auch mit ihm zusammen auferweckt worden.
Ja, ja.
Ich merke nicht viel. Wie müsst ihr denn stehen? Würde es denn helfen, wenn es stehen würde? Ich hoffe, dass das so ist, wenn Christus auferstanden ist. Hoffe ich, also vermute ich, wäre ich froh, es wäre so. Du musst nicht vergessen, wer das sagt. Das sagst nicht du. Das sagt er. Gott. Er hat das Rettungspaket geschnürt. Und er spricht jetzt das aus über dir. Und wisst ihr, wie würde dir sagen, los Markus, was du fühlst und denkst, interessiert mich in dem Zusammenhang nicht, sondern ich will dir nur sagen, wie mein Blick ist über dir und dein Leben. Tatsache, wir sind neu, von Gott geschaffen, untrennbar mit Christus verbunden. Woher weiss ich das? Ich fühle nichts, sagst du vielleicht. Ich fühle nichts, ich fühl so wenig. Ich fühle nichts. Oder ich fühle nicht immer etwas. Stimmt, wir fühlen nicht immer etwas. Ich überlege, wie könnte man das zeigen, wegen dem Fühlen oder wegen dem, dass etwas eine Tatsache ist und ich fühle es nicht. Wer von euch hat eine Haftpflichtversicherung? Habt ihr einige? Eine? Okay. Fühlst du das, dass du eine hast? Wie ist das Gefühl, dass du Haftpflichtversicherung hast, dass du dein Auto versichert hast, dass du eine Lebensversicherung hast? Wie fühlst du das? Fühlst du das? Jede Minute fühlst du das? Wenn ich dir sage, ja, Hautler, hast du eine Haftpflichtversicherung? Dann sagst du, jawohl. Dann sage ich, ja, fühlst du das? Nein, ich fühle im Moment nichts. Ja, warum weisst du es denn? Ja, ich habe mal unterschrieben. Ich habe das gerade geholt, Aktenschrank aufführen. Es steht geschrieben. Ich habe sogar noch unterzeichnet. Und die Versicherung hat auch unterschrieben. Und ihr lieben Verheirateten, fühlst du jeden Tag, ich bin geheiratet? Fühlst du das immer? Also weißt du, so wirklich tief, immer Schmetterling und immer fühlen. Und dann sage ich dir, ja, aber wenn du das nicht immer fühlst, dann musst du überlegen, ob du noch geheiratet bist. Dann sagst du, nein, nein. 25. Juli 1987, Christonengemeinde Rheinach. Dort habe ich ja gesagt zu der Brigitte. Ja, fühlst du das noch von denen? Ja, ich fühle nicht mehr alles, aber ich weiss das. Ja, sogar noch unterzeichnet am Freitag vor ihnen. Unterschrieben. Merken wir, worauf berufst du das, dass du zu Christus gehörst? Dass du mit ihm gestorben und auferstanden bist? Ich sage nicht, das fühlen wir nicht, manchmal nicht auch. Aber das allein reicht nicht. Das kann wirklich heute so sein und morgen so. Und es können Sachen passieren in unserem Leben und. Dann bin ich so froh, dass ich weiss, es steht geschrieben. Das ist eine Zustandsbeschreibung und ich sage, aha, Gott, du sagst, ich bin mit dir, habe ich ein neues Leben. Mit dir habe ich ein neues Leben. Der Paulus sagt in dem gleichen Abschnitt vom Römerbrief, Kapitel 6, Vers 11. Dort heisst er, haltet euch dafür, rechnet voll damit, dass ihr der Sünde abgestorben seid und jetzt neu mit Gott lebt. Da könnte man sagen, aha, Paulus, du sagst, wir sollen uns das einbilden. Weil wir sollen es uns einfach einreden. Wir können uns viele Sachen einreden. Ich kann mir einreden, ich bin der intelligenteste Mensch, was es gibt. Aber ich kann mich auch wehren, oder? Oder der Klugste oder der Schönste. Alles. Kann ich mir einreden? Und genau das sagt der Paulus. Haltet euch dafür, dass das so ist. Da habe ich nachgeschaut, was ist das für ein Wort, dass wir aufgefordert werden, haltet euch dafür. Redet euch das ein. Seid euch dessen bewusst. Das Wort, das dort gebraucht wird, ist aus der Finanzbuchhaltung. Gell, 1 und 1 gibt 2. Da gibt es in der Finanzbuchhaltung, also müsste jetzt der Christoph mir helfen, da gibt es eigentlich nicht, klar gibt es manchmal Abweichungen, oder? Das ist so, aber eigentlich ist 2 und 2 ist immer gleich, oder? Kann man nicht plötzlich sagen, ja, es gibt vielleicht nur 3,5 und so. Es ist Fakt. Und genau das Wort wird hier gebraucht. Er sagt, Paulus sagt, denkst du darüber nach, über die Faktenlage noch, wo du gestanden bist und wo du bist ohne Gott. Und dann zähl 1 und 1 zusammen, was da gibt. Nämlich, das gibt den Tod, du bist trennt für immer von Gott. Und wenn er nicht eingreift, hast du keine Chance. Also, Gott greift ein und jetzt habe ich eine Chance zum neuen Leben. Das ist das Wort, das der Paulus braucht, in dem gleichen Zusammenhang. Haltet euch dafür. Mach einmal Buchhaltung über dein Leben. Und dann merkst du, du kannst nicht mit deinen Trümpfen auffahren und sagen, so schlecht bin ich nicht. Und es geht gar nicht darum. Sondern was sagt Gott? Und was spüre ich eigentlich in mir? Nämlich so viel vorzuweisen habe ich gar nicht bei Gott. Und jetzt weiss ich, ich brauche ihn. So ist unsere Faktenlage. Es kann uns also nichts Besseres passieren, als dass Gott eingreift und uns das zuspricht. Und darum, ich muss euch noch andere Worte sagen aus der Bibel. Es gibt noch viele, viele mehr. Also ich muss nicht, ich darf das. Aber einfach zum Sagen, was sagt Gott darüber? Da heisst es zum Beispiel der Geist. Muss man herlassen. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Also was heute am Morgen passiert ist, hat der Heilige Geist gemacht. Der lebt auch in euch. Also das heisst, es kann noch so töten. Und du kannst schon einbalsamiert sein und mumisiert sein, wie Jesus war eingepackt. Und so wird Christus von den Toten auferweckt, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Und dann, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren, also neu gemacht, wir sind ein neuer Mensch. Und jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, das Gegenteil von einer lebendigen Hoffnung, ist eine tote Hoffnung, wir wissen nicht, was kommt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Der Inhalt von unserem Vertrag mit Gott, sage ich jetzt, von dem Bund, heisst es an einem anderen Ort, ist eine lebendige Hoffnung. Kann man lebendige Hoffnung in der Theorie erproben? Wie weiss ich, dass die lebendig ist? Wie weiss ich, dass der Gott eingreift in so eine Situation? Ist es nicht oft so, dass in der Praxis die Hoffnung in Gott auf die Probe gestellt wird? Und zwar in einer Praxis, wenn es um Sterben geht von Jesus und er gestorben ist. Dann ist sichtbar geworden, was es heisst, die Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Dann ist gut zu wissen, wenn man eben nicht mehr raus sieht, richtig. Zu wissen, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Ich bin Christus, ich bin der Sünde gestorben und habe ein neues Leben mit ihm. Ist die Auferstehung erfahrbar? Ich schließe heute Morgen mit zwei praktisch aktuellen Beispielen. Das eine ist der Raphael Kronig. Er ist Priester im Wallis. Er ist 38 und liegt in der Palliativklinik. Wo er in den Tod begleitet wird. Eine schwere Leukämie, wo die Ärzte sagen, es gibt keine Hoffnung mehr. Ja, was sagt einer, der Priester ist, der anderen gezeigt hat, wie es ist? Und er hat gesagt, die Angst vor dem Sterben, aber nicht Angst vor dem Tod. Und ich habe da etwas auf von ihm geschrieben, wo er sagt, ich erlebe in meinem Leben so viele kleine Dinge, die ich mir nicht direkt erklären kann. Aber mein Glaube hat durch die Krankheit noch an Tiefe gewonnen. Und er sagt weiter, Gott hat uns nie versprochen, dass in unserem Leben alles perfekt läuft. Aber er hat uns versprochen, gerade in den schwierigen Situationen auch für uns da zu sein. Und wenn er das Leiden in meiner Situation zulässt, dann tut er dies, um etwas anderes zu bewirken. Und dann sagt er eben, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber vor dem Sterben, wie das wird sein. Ich weiß, dass ich von Gott geliebt und angenommen bin. Ich habe nicht die Hoffnung darauf, gesund zu werden, sondern die Vorfreude darauf, eines Tages vor den Schöpfer zu treten. Und die zweite Person, die ich euch zeige, ist der Philipp Wickenbecker. Er ist 23. Er sagt, das Herz gibt mir noch 2 Wochen. Das haben sie mir im letzten Oktober gesagt. Er ist immer noch da. Er ist unheilbar krank. Und ich habe in dem Film, den ich euch jetzt zeige, wo er sagt, was wären meine letzten Worte, die ich sagen würde, weil er nie weiss, ob er wirklich überlebt. aber ich habe bewusst die Bilder rausgeschnitten, die nicht so schön sind zum Anschauen. Denn es sieht nicht gut aus, wenn man bei lebendigem Leib verfault. Er hat da grossen schon einfach, eben ja. Es ist schrecklich, sagt er. Und lasst euch mal hören, was er sagt. Was passiert, wenn man eine Hoffnung hat, die trägt.
Aber manchmal kommen dann bei mir auch so krass die Zweifel und deswegen erzähle ich euch das, weil mich einfach viele Leute auch so fragen, ob es mir manchmal nicht auch so geht, dass ich irgendwie voll krass zweifle, so gerade weil ich oft davon rede, dass ich denke, dass Gott so einen Plan mit meinem Leben hat und dass mich immer wieder Leute so fragen, so Philipp, wie kannst du immer noch an diesen Plan glauben, ja, wenn es so aussieht, so, weißt du, ganz ehrlich, wenn ich das so jetzt rational eben im Spiegel sehe, dann sehe ich schon so eine Uhr, die abläuft, ja, dann sehe ich schon so, okay, der Tumor wird größer und noch größer, also irgendwann ist da auch kein Platz mehr und auch mit meiner Lunge, ja, wenn ich noch weniger Luft kriege, immer weniger Luft kriege, dann irgendwann ist auch aus, ja, genauso mit meiner Haut, wenn da immer noch mehr abstirbt, natürlich ist es irgendwann vorbei, ja. Ich habe euch schon oft erzählt, so, warum ich keine Angst vorm Tod habe, aber so dieser Prozess vorm Sterben ist, glaube ich, schon kein schöner Prozess und da habe ich eigentlich auch keine Lust drauf. So, und von daher ist es schon ein Punkt, wo ich manchmal eben aufwache oder zum Beispiel, was bei mir sehr selten ist, Gott sei Dank, aber an dem Samstag war es eben wirklich so, dass ich morgens aufgewacht bin und guck so in den Spiegel und denk so, ey, das kann einfach nicht sein. Und, aber wo ich das dann eben echt so real erlebe, ja, wie da jemand ist und der trotzdem noch seine Hand über mir hält und dass es eben erstens voll das krasse Wunder ist, dass ich hier im Moment noch sitze, ja, über ein halbes Jahr länger, als die Ärzte es gesagt haben. Mir geht es wirklich tagsüber überhaupt nicht schlecht. Das ist schon ein krasses Wunder. Und dass ich dann auch mich immer wieder daran erinnere, und das ist manchmal schwierig, aber ich glaube, das ist auch echt wichtig, dass man sich auch dann daran erinnert, dass Gott eben ein guter Gott ist. Und diesen Glauben eben auch zu bewahren, wenn man Gott mal gerade gar nicht fühlt. Ja, weil bei mir gibt es echt so Momente, auch dann am Samstagabend und so, wo ich so krass Gottes Gegenwart spüre, so krass Gottes Liebe spüre, ja. Und wenn ich bete, wo ich so wirklich so diese Connection spüre und so und einfach so voll begeistert von Jesus bin und dann einfach in dem Moment so, in dem Moment, ja, so richtig weiß, so, ey, mir kann gar nichts, ja, selbst wenn ich jetzt hier sterbe, dann bin ich bei Jesus, dann ist, es gibt nichts, wo ich lieber sein würde, so, ja. Aber es gibt eben auch die Momente, wo ich gerade diese Connection nicht habe, wo dieses Gefühl nicht da ist und wo es mir dann so ganz wichtig ist, einfach in dem Moment voll krass dran zu glauben und zu wissen, dass dieser Gott einfach real ist und dass dieser Gott gut ist und dass dieser Gott auch dann in diesen Momenten da ist. Also ich baue meinen Glauben auf eine Wahrheit, die ich gefunden habe, so. Ich habe das lange hinterfragt, ich habe lange gefragt, so, ich will nicht glauben, ich will wissen, was die Wahrheit ist. Und da habe ich echt ein krasses Ergebnis gefunden. Dieses ganze Glaubenskonstrukt, sage ich mal, was ich da gefunden habe, was ich mir nicht irgendwie aufgebaut habe, sondern was ich wirklich in der Bibel gefunden habe, in Jesus gefunden habe, finde ich schon krass, dass das nicht zusammenbricht, selbst wenn ich vorm Spiegel stehe und dann sehe, okay, menschlich gesehen, ist einfach nur alles scheiße, ja. Deswegen will ich euch wirklich so sagen, so diese ganze Kraft und die Energie und so, die ich jetzt im Moment habe und auch, dass es mir mental einfach so gut geht, dass ich einfach nicht leide, obwohl die Umstände manchmal so schrecklich sind, dass ich das absolut nicht aus eigener Kraft machen kann, sondern dass ich da einfach Jesus mega dankbar bin. Mich haben extrem viele von euch gefragt, was so meine letzte Message wäre oder was meine letzten Worte wären, wenn ich jetzt wirklich gehen sollte. Ich finde es eigentlich eine ganz gute Frage, gerade da der Arzt mir gesagt hat, dass ich eventuell jederzeit sterben könnte oder jederzeit tot umfallen könnte wegen meiner Wassereinlagerung am Herzen. Deswegen hatte ich mir gedacht, nehme ich das Video einfach jetzt schon auf und veröffentliche das einfach jetzt schon. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass es nicht meine letzten Worte sind. Und was ich euch auf jeden Fall auch mitgeben will, und ich glaube, dass mir das sogar noch ein bisschen wichtiger ist, ist wirklich meine Hoffnung, weil ich glaube, dass es für jeden einfach viel, viel leichter ist, mit dieser ganzen Situation umzugehen. Vielleicht sogar für euch, wenn ihr das jetzt mitbekommt oder wenn ihr selber mal in so einer schweren Situation seid, wenn man weiß, dass es nach diesem Leben weitergeht und dass es hier nicht direkt vorbei ist. Und ich muss auch sagen, dass das wirklich mein größter Trost ist, dass ich weiß, ich werde alle meine Freunde hoffentlich wiedersehen. Meine Schwester werde ich wieder treffen, dass ich 100% daran glaube und irgendwie weiß, dass das Leben hier nicht zu Ende ist, sondern dass es danach wirklich weitergeht. Und ja, ich hoffe wirklich, dass wir uns alle dann in der Ewigkeit wiedersehen, falls es hier mein letztes Video ist. Genau, und freue mich da auf jeden Fall drauf. Dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder in der Ewigkeit wieder oder im nächsten Video hier auf dem Kanal oder auf dem...
Die letzte Woche hat mir jemand gesagt, geschrieben, mein Glaube ist nur noch ein bisschen Glut, aber hat kein Feuer mehr. Und ich habe dann zurückgeschrieben, Das ist ja vor, das ist gut, wenn es noch glüht. Weil dann kannst du nämlich anlegen, dann kommt das Feuer wieder. Also du kannst etwas drauflegen, also Holz, und dann kommt es wieder. Und vielleicht geht es dir heute auch ein bisschen so, dass du sagst, mein Glauben ist eigentlich glüht, aber er brennt nicht. Dann finde ich es super, dass es noch glüht. Weil dann geht es nicht lang, dass wieder Feuer entsteht, wenn dieser Glut Nahrung ist. Und gib ihr Nahrung. Und eine von dieser Nahrung ist, dass du heute ganz neu Ja sagst und sagst, Jesus Christus, ich sage Ja zu deinem Rettungspaket, Kreuz und Auferstehung. Und ich spreche dir das nochmal zu. Es ist eine Tatsache. Du lebst, aber nicht mehr du selbst, sondern Christus lebt in dir. So lebst du also dein Leben in diesem irdischen Körper, aber im Glauben an den Sohn Gottes. Und der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr hebt sein freundliches Angesicht auf dir und schenkt dir seinen Frieden. Amen.